Diese Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Koro, eurem Lieferanten für Manuka-Honig unter anderem oder ähnlichem Zeug.
Ja, zum Beispiel ähnliches Zeug, richtig gutes Zeug, mein Freund. Die haben sogar CBD-Öl, was richtig fein ist, was aus der Hanfpflanze gewonnen ist. Kein THC drin, aber trotzdem eine Wirkung, als wenn du bei Oma die gute alte Apfelbon geraucht hättest. Richtig schön Bubu machen nachts, wenn man sich davon so 2, 3, 20 Tropfen irgendwie in ein Glas Wasser tut, dann schläft man richtig fein. Dann tanzt man in der Nacht mit dem Teufel zu einer Tango-Musik. Habe ich ausprobiert, stabiles Ding, nicht ganz billig so ein CBD-Öl, aber hilft einem, wenn man Schlafprobleme hat und gibt es bei Koro. Also schön da kaufen und genießen.
Und wenn ihr das mal genießen wollt, dann benutzt dabei noch den Gutscheincode Alliteration, dann gibt es nämlich noch 5% Rabatt auf das CBD-Öl. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Dieses Jahr wird es mir gelingen. Der Durchbruch meiner wissenschaftlichen Forschungen. Jahre habe ich investiert, Tag und Nacht gearbeitet. Und zwar geht es um die Genmanipulation männlicher Spermien. Diese kleinen Teufel, die mit dieser rasend hohen Geschwindigkeit durch die Harnröhre flitzen. Und nur einer wird überleben. Der Klügste. Tausende von Männern habe ich abmelken lassen. Alle Nationen. Oh. Ja, schließlich ist er mit 500.000 Euro dotiert, der Nobelpreis. Ich werde es schaffen. Ich bin ein Genie. Ein Genie. Auf diesem Gebiet. Doch wo ist mein Personal? Muss ich denn wieder alles selbst machen? Meine Forschungen sind das Wichtigste. Meine Forschungen. Das könnte auch mal geputzt werden hier. Dieser Schmutz.
Herr Professor.
Wo kommst du jetzt her? Du hast Dienst, Gina. Weißt du, wie spät es ist?
Ich war auf einer Mega-Party.
Party?
Und ich bin jetzt der neue Star.
Was interessiert mich die Party?
Aber ich habe das allerschönste Kleid angehabt. Ich war echt die Schönste.
Du bist wohl in der Zeit stehen geblieben. Dieser Rokoko-Stil passt überall hin, aber nicht in meine Praxis.
Aber das ist doch mal was ganz anderes, Herr Professor.
Wir haben hier kleine, mittlere und große Schwänze und die wollen gemolken werden. Jede Menge Sperma brauche ich für meine Forschungen, ist das klar? Los, komm, nun sieh dich um, aber ein bisschen Dalli. Geht das nicht schneller?
Dann helfen Sie mir doch mal bitte.
Helfen?
Ja, ich komme nämlich nicht allein da raus.
Mein Forscher hat eigentlich keine Zeit für solche Dinge. Na, ausnahmsweise.
Bitte sehr. So großzügig.
Wer kennt das nicht als Forscher? Für sowas hat man keine Zeit.
Reini, war das eine Dokumentation über dein Leben?
Ja, das war die Dokumentation über mein Leben, als ich noch als Arzt im Krankenhaus an Spermien experimentiert habe.
Als du noch richtig abgemolken hast. Ja, Reini, das war deine Zeit.
Das war ein Gina Wild-Klassiker, die Spermaklinik, der Anfang davon.
Oh mein Gott.
Und ich habe da heute durchgesäppt, das werden wir noch häufiger hören.
Also, du hast da aus rein dokumentarischer Sicht, hast dir das ein bisschen angeschaut, aber natürlich hast du die ganzen verbotenen Szenen übersprungen, weil das ist ja nichts für dich.
Ne? Ja, also sagen wir so, das Schöne ist, bei so diversen Videoplattformen sieht man ja immer die Stellen, die am häufigsten abgespielt werden. Das ist immer gut, weil ich muss einfach nur dahin klicken, wo sonst niemand irgendwas abspielt.
Man kann sehen, wann die Leute, wo sie am meisten gucken oder was?
Ja, also es gibt Seiten, wo das unten eingeblendet wird. Hörte ich zumindest
von. Wenn du dann
von.
Auf die Dialoge gehst, dann kannst du die Dialoge zielgerichtet finden, weil die guckt keiner.
Ja, richtig. So Chapter Marks.
Aber ohne Scheiß, ich muss ehrlich sagen, bis er sagte hier 500.000 Euro, war ich der festen Überzeugung, dass so ein Ding frühe 70er. Von dieser ganzen Ansprache her und dieser ganzen Artificialität her und diesem ganzen Scheißdreck, was er da gelabert hat, habe ich gedacht, das ist so wirklich, hier juckt's in der Lederhose. Also, dass das jetzt irgendwie nach den 2000ern gewesen sein soll, überrascht mich persönlich sehr.
Ich weiß nicht genau, von wann die Sperma-Klinik ist. Ich kann das mal googeln.
Sperma-Klinik, ja gut,
Gina
sie
White.
Muss nach, wann, warte mal, der Euro kam 2000 oder 2001? Wann kam der Euro? Oder 99?
2000 rum. Also, die Spermaklinik, also Joker 1, die Spermaklinik, ist von 1999.
Ach, dann ja. haben sie, also dann ist das so gesehen ein revolutionärer Film, der ein Stück weit in der Zukunft spielt. Dann haben die genialen Autoren der Spermaklinik vorausgesehen, dass die Euro-Einführung bevorsteht. Und es, um es zukunftssicher zu machen, damit Menschen, während sie masturbieren wollen, nicht noch umrechnen müssen, wenn dann alte D-Mark genannt werden, haben sie schon die Währung verwendet, die noch gar nicht aktuell war. Das ist ja ein unfassbarer emotionaler und geistiger Stretch. Ich bin ja ganz stolz auf alle Beteiligten.
Ich habe hier gerade, das Cover ist in Dolby Digital. Man will das Cover übrigens nicht sehen, das rückseitige Cover. Da ist eine Faust verschwunden, wo sie nicht hingehört. Egal, der Klappentext auf der Rückseite ist: Seit Jahren forschte der Doktor, um Fixsahne von exzellenter Qualität zu produzieren. Nun scheint er am Ziel seiner Arbeit angelangt. Der entscheidende Versuch läuft. Da frisst ihm ausgerechnet seine Assistentin das wertvolle Bockfett vor der Nase weg. Der Doc ist entsetzt. Eine neue Hilfskraft muss her. Damit startet eine spritzige Testreihe. Die willigen Mösen und harten Schwänzen eine reiche Ausbeute an ungewöhnlich bizarrer Lust und satten Abspritzern beschert. In einer Gastrolle glänzt Gina Wild mit sperbertreibender Action.
Gott.
Das ist, glaube ich, eine komplett unterschätzte Kunstform. Klappentexte von Pornos.
Und da schnappt sie ihm das Bockfett vor der Nase weg. Ich muss sagen, dass ich den Begriff Bockfett das wirklich noch nie gehört habe. Nee, also noch nie.
Ich auch nicht.
Das Bock, also natürlich, Dingssahne habe ich schon mal gehört, aber das Bockfett vor der Nase weg. Rani, hast du nicht noch ein paar andere Hüllen, die du vorlesen kannst?
Leider, also zumindest jetzt spontan nicht, könnte ich aber mal raussuchen.
Gib doch einfach mal Spermaklinik 2 ein und guck, was da hinten draufsteht. Das wird doch als DVD.
Spermaklinik 2. Es gibt keinen zweiten Teil davon. Ah, vielleicht heißt der anders. Das war jetzt Joker 1. Vielleicht ist das dann Joker 2. Porno.
Was hat das mit Joker zu tun?
Ich glaube, so hieß das. Nee, ach. So hieß, so heißt die DVD. Joker und dann die Spermaklinik von Videorama. Ich könnte aber einfach mal nach Videorama Covern suchen. Man merkt wieder, dass, also das hier ist der Qualitäts-Podcast.
Also viele Leute glauben, wir bereiten das halt in einer Weise vor, die einfach abgekarrt, also ist ja Wahnsinn. Ich erzähle dir einfach, wie mein, während du Videorama-Videokassetten raussuchst. Ich liege gerade in einem Hotel in Stuttgart, um mich herum schwedische Models, die sich mir zu Füßen legen, aber ich bin ja kompletter, also du weißt ja, ne? Askese ist mein Ding.
Ja, ja.
Dementsprechend keine Chance bei mir. Und ich bin gerade in Stuttgart aufgetreten, habe einige Alliterationen am Arschfans vor mir gehabt, zum Beispiel eine junge Frau, die mir erzählte, du sollst nie wieder Konstanz sagen, sondern es heißt Konstanz.
Konstanz. Wer kennt es nicht?
Konstanz, was für eine Scheiße. Aber gut, das wollte sie kurz hinweisen, das wollte ich dir jetzt weitergeben. Sonst einen netten Abend gehabt, die erste Hälfte der Veranstaltung war die gesamte Zeit offensichtlich ein technisches Problem, dass ein Piepgeräusch nicht nur für mich, sondern für das Publikum auch hörbar war. Das war schon eine besondere Herausforderung. Wenn so 50 Minuten lang ein lautes, hochfrequentes Fiepen existiert und der Techniker zumindest für die ersten 20 Minuten und dreifachen Hinweise darauf, dass ich gleich nicht mehr weitermachen kann, weil ich mich selber nicht mehr verstehe, denkt, das wäre ein Scherz und nicht nachguckt. Aber dann hat das irgendwann begriffen, dass ich jetzt gleich irgendwie unterbrechen muss. Und dann war das Fiepen plötzlich gegangen. Ein schöner Abend. Reini, was hast du da noch für uns geschossen gerade?
Ich kann gerade mal gucken. Pinsel und Palette. Davon müsste ich jetzt... Pinsel?
Oh, das klingt aber wie ein Malerbedarfsladen. Bist du dir sicher?
Ja, ich muss gucken, ob ich davon die Rückseite finde. Das Schlimme ist, man kann das nicht so einfach googeln. Wenn ich Pinsel und Palette XXX suche, dann kommen tatsächlich nur Bilder von Pinseln und Paletten. Oh, warte mal, hier habe ich, das könnte, mal gucken, ob das lesbar ist. Ja, die Chefin ist sauer. Sie hat ihren Agenten beauftragt, neue Mädels für die Aktmalerei zu besorgen. Doch bevor sie dazu kommt, die Körper per Pinsel auf die Leinwand zu bannen, taucht der geile Hengst seinen Pinsel lieber im Arsch und Fotze der jungen Modelle. Aber allem schön aufgeschlossen mischen die Malerin und auch ihr Sohn nicht nur Farben an, sondern auch bei Exzessen Fickorgien nach allen Regeln der Kunst mit. Oh Gott.
Nein, ich glaube, wir haben da jahrelang echt viel liegen lassen. Wie konnten wir das nie lesen?
Weiß ich nicht.
Ich meine, du musst dir ja vorstellen, da setzt sich ja einer, da hat sich ja, das wird ja so irgendwie 90er sein, hat sich einer an seine Schreibmaschine oder an seinen Windows 95 Rechner gesetzt, hat sein Word, keine Ahnung, Word 95 oder was das war, aufgemacht und hat dann diese Texte getippt. Also da muss ja, das muss ja auch, das ist so ein bisschen wie dann vielleicht eine verlorene Kunst, weißt du, wie Zirkusmalerei oder wie nennt man das hier, so Jagdmarktsmalerei. Da gibt es ja auch wenige Handwerksbetriebe auf der Welt noch, die diese schrecklichen Attraktionen bemalen mit so schlechten Konterfeis von Michael Jackson und George Clooney und so. Kennst du das?
Nein.
Du warst doch schon mal auf dem Rummel, oder nicht?
Ja, war ich.
Ja, und auf jedem Rummel gibt es an der Losbude oder beim Breakdance, das ist dann so ein Ding, wo man hin und her geworfen wird, sind doch immer, da steht dann der Name und links und rechts sind dann Porträts zum Beispiel hingemalt von bekannten Persönlichkeiten.
Ah, so ganz,
aber oft
ah.
sehr schlecht, so in so Airspray oder Spray, wie nennt
ja,
man das,
doch,
Airbrush-Technik.
Doch, kenne ich. So mit, wo man direkt sieht, dass die Lizenz, also dass es mit Absicht so schlecht gemacht ist, dass man keine Lizenzgebühren zahlen muss.
Genau, dass man im Zweifelsfall sagen kann, das ist nicht Michael Jackson, das ist Jackson Michael, das ist sein inoffizieller Nachfolger. Ne, also das ist immer so an der Grenze zur Illegalität und leider auch bewusst so schlecht gemacht, dass man, glaube ich, nichts dagegen machen kann. Jetzt bei den Pornocovern weiß ich nicht genau, aber da steckt auf jeden Fall auch ein Autor von epischem Ausmaß.
Definitiv, also das ist Kunst. Möchtest du noch einen?
Ja, gib her.
Deutschland, deine Perversen. 4 Stunden Privatinzest.
Oh Gott. Ich dachte jetzt erst, es geht ums nächste Triell. Deutschland, deine Perversen. Welchen wählen Sie denn heute?
Also.
Ich habe mich heute über Armin Laschet lange auf der Bühne lustig gemacht und musste dann feststellen, dass Stuttgart, zumindest so wie ich es dann erlebt habe, die sind offensichtlich relativ CDU-lastig hier, ne?
Ja, ich glaube schon. So Baden-Württemberg ist da, ja.
Die haben doch hier eine grüne Landesregierung.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich wundere mich ja überhaupt also immer, dass Laschet überhaupt irgendwo bei irgendwem ankommt. Was ich ja richtig faszinierend finde, ist, dass der Scholz jetzt vorbeizieht an allen.
Ja, aber das ist die alte Klassikregel von meiner Oma, machst du nichts, machst du nichts falsch, weißt du? Der Scholz existiert ja gar nicht. Der ist ja der Phantommann, so aus dem Hintergrund, wie bei Spectre, weißt du, die Christoph-Waltz-Figur. Der ist gar nicht da die ganze Zeit und dann holt er von hinten das Feld auf. Keine Inhalte, keine Themen.
25% mittlerweile.
Aber ohne jegliches Charisma und mit schwerer Demenz. Ich habe das in irgendeinem anderen Podcast schon gesagt, die müssten Joachim Scholz, Olaf Scholz, die müssten Olaf Scholz einfach mal eine Uhr malen lassen. Das macht man nämlich bei Demenztests und Alzheimer-Tests. Wenn Leute Alzheimer haben, dann können sie keine, wie soll man sagen, kohärente Uhr mehr zeichnen. Wenn du sagst,
ja,
zeichnen sie mal 15.30 Uhr ein oder so. Weil Olaf Scholz hat ja auch schwere Erinnerungslücken, was in Richtung Wirecard und Habsburger Bank und so. Aber vielleicht ist es auch nur Demenz. Also ich glaube gar nicht, dass der bestechlich ist oder dass er irgendwelchen korrupten Schweinen aus der Scheiße geholfen hat. Das würde so ein Olaf Scholz nicht machen. So ein Olaf Scholz ist ein guter Bursche. Der hat einfach mal war im Kino, hat er vergessen. Mist, 47 Millionen sind weg. Aber ja gut, wo sind die wohl?
Ja, weiß man halt nicht. Da können mal Lücken auftauchen im Gedächtnis, die mit Geld gefüllt werden. Das passiert häufiger mal.
Der war ja auch Finanzminister. Ich meine, das kann passieren. Stell mal vor, jetzt du sagst, das Finanzamt ruft dich nächstes Jahr an und sagt, Reini, hey, warte mal, du hast hier 3 Millionen nicht versteuert. Und dann sagst du dem Finanzamt, ey, Finanzamt, ich habe das vergessen, ey. Ja,
das tut mir
doof.
Aber leid. Dann weißt du auch, was passiert.
Dann haben die aber auch Verständnis.
Ja klar, das Finanzamt sagt dann so, ach so, nee, dann ist okay. Dann wir dachten schon, du hättest das absichtlich gemacht. Und du musst das dann auch
das
nicht mehr nachzahlen oder so. Das ist alles, alles gut. Das ist ja was.
Ja, aber Sachen, die man vergisst, da kann man ja auch nichts für. Also,
das ist ja was sich grundlegend ändert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das schon mal zumindest so grob thematisiert haben. Wenn man selbstständig ist, im Gegensatz zu, wenn man angestellt ist. Also ich hatte ja beides. Ne, eine ganze Zeit auch sogar nebeneinander, halt selbstständig ein bisschen und angestellt, mittlerweile nur noch selbstständig. Das Verhältnis zum Finanzamt ändert sich oder generell zum Thema Steuern. Während ich noch angestellt war, war Steuern immer so, yes, Steuererklärung machen, dann gibt's Geld zurück am Ende des Jahres. Ne? Man guckt mal, was man so zurückbekommt und als Selbstständiger ist es dann irgendwann so, Steuern machen, fuck, wahrscheinlich muss ich noch was nachzahlen und mit hoher Wahrscheinlichkeit muss man was nachzahlen. Naja.
Ja, das ist genau so. Also ich erinnere mich immer dran, bei mir zu Hause gab es, meine Eltern hatten wenig Riten, aber ein Ritus war, wenn die Steuererklärung gemacht wurde, habe ich 2 Tage lang nicht mehr mit ihnen reden dürfen. Die saßen dann im Wohnzimmer, ich war so 12, ich hatte gar keine Ahnung, was die da überhaupt machen. Also wirklich gar keine Ahnung. Klar, ich wusste, man muss Steuern zahlen. Aber warum man eine Steuererklärung, ganz ehrlich, Reinhard, ich weiß bis heute nicht, warum man eine Steuererklärung abgeben muss, aber gut. Und die haben dann da wirklich gesessen in Zetteln und Wust und Versicherungszettelchen und so. Und meistens ist es katastrophal schief gegangen. Also meine Mutter ging immer davon aus, dass dieser große Aufwand, den sie gerade betreiben, einen Geldsegen ins Haus bringen würde. Und es war dann immer so, dass sie dann noch 3.000 Mark nachzahlen mussten. Und dann war die Stimmung erst recht im Arsch.
Oh, also nachzahlen, ja. Nachzahlen ist aber auch echt, also zumindest
ja, aber als Selbstständiger kenne ich nichts anderes.
Ja, wollte ich gerade,
Nachfern von Gut und Böse.
Wollte ich gerade auch sagen, also als Selbstständiger ist das komplett normal. Da macht man ja irgendwie so monatlich irgendwann mal seine Umsatzsteuervoranmeldung und hat dann so grob eine Idee, was man eventuell mal zahlen muss. Aber es ist am Ende eh immer, dass man nochmal was nachzahlt oder häufig so. Oder wenn du die Steuer lange vor dir herschiebst, da ist ja auch so, da entscheidest du dich nicht, mache ich mal eine Steuererklärung, sondern das Finanzamt klopft irgendwann an die Tür und sagt so, Herr Behlendorfer, Sie haben Ihre Steuererklärung nicht gemacht. Das kostet.
Das, ja. Oder steigen Sie mal hier in dieses Auto. Sachen, wo die völlig abstrus, steigen Sie mal hier dieses Auto hier. Jetzt können Sie mal gucken, wie bei der Sperrtankklinik gefistet wird. Ja. Was wirklich absurd ist, zum Beispiel habe ich jetzt meine Steuer 2019 gezahlt mit Verzögerung, weil ich mit meiner Steuerkanzlei jetzt ein bisschen was durcheinander geraten, war jemand krank und so.
Ich habe meine auch gerade erst gemacht, 2019.
Aber jetzt kommt es, jetzt muss ich eine nachträgliche Vorauszahlung für 2020 leisten. 2020 liegt ja schon in der Vergangenheit. Ich muss aber eine Vorauszahlung für etwas in der Vergangenheit leisten.
Ja, das musste ich auch mal.
Also, es ist so
das kommt davon, wenn man seinen Steuern als Selbstständiger so weit hinten zurückliegt. Deshalb sollte man da relativ zügig hinterherkommen, damit man nicht irgendwann das Problem hat, dass man sowas machen muss. Ich hatte mal das Problem, als wir mit Methodisch Inkorrekt angefangen haben, die Tour und so zu machen. Kurz bevor wir die kleine UG gegründet haben, war das immer alles, was wir an Vorträgen oder sonst was machen, habe ich halt versteuert und dann haben wir intern nochmal Rechnung geschrieben, bla bla bla. Ne? Es hat aber dazu geführt, als wir die UG gegründet haben, ab dem Jahr habe ich ja persönlich nichts mehr verdient, in Anführungszeichen, also nicht als Selbstständiger, weil dann gab es ja die Firma, die das quasi gemacht hat, über die das lief. Das Finanzamt hat aber gesagt, Sie haben doch im letzten Jahr so und so viel verdient, zahlen Sie für dieses Jahr mal bitte Summe X voraus. Und du denkst dann so, ja, aber ich verdiene Summe X gar nicht.
Ich habe überhaupt nichts mehr verdient. Ja, war bei mir auch so, als mein erstes Buch rauskam und ich dann ganz viel Steuern zahlen musste, haben die mir fürs nächste Jahr einfach die gleiche Summe im Voraus aufgesetzt und das war dann irgendwie sechsstellig und ich so, aber ich habe nur dieses Jahr ein Buch geschrieben, nächstes Jahr bin ich wieder Kellner, so, ne, und das war auch genau so. Und dann musste ich da wirklich fast hinfahren und mich entschuldigen, dass ich dieses Geld gar nicht bezahlen kann, weil ich es nicht habe.
Also das ist am Ende dann alles halb so schlimm, denn man kann ja beim Finanzamt anrufen, mit denen reden und so weiter,
ja,
aber trotzdem.
Die sind ja mega nett, es gibt keine netteren Leute.
Wenn du das nicht gewohnt bist oder gar keine Ahnung hast, ne, und eins muss man ja mal sagen, du lernst in der Schule eine Menge Scheiß, aber nicht, wie man selbstständig arbeitet. Und das lernt man auch in der Uni nicht. Das lernt man eigentlich nirgendwo.
Und es kann doch nicht sein, dass du in 18 Jahren Schulzeit nicht lernst, was der Unterschied von Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer ist. Ich kann das nicht sagen. Keine Ahnung.
Also Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, das ist das Gleiche. Wenn du Umsätze machst, sind die mit Mehrwertsteuer belastet. Oder
Ahnung,
ist egal, bevor uns hier Steuerfachangestellte zu stellen, ich habe einen Steuerberater, der macht das und alles andere ist auch, also als selbstständiger Mensch keinen Steuerberater zu haben, ist ungefähr, also weiß nicht, ist wie russisch Roulette spielen.
Ja, aber mit allen Kugeln in allen Kammern.
Ja, genau. Und das ist auch so, man hat einen Steuerberater nicht, um möglichst viel wieder rauszubekommen, sondern um nicht mit einem Bein im Knast zu stehen oder halt solche Sachen zu haben, wie plötzlich Vorauszahlungen oder Nachforderungen im fünfstelligen Bereich, weil das geht dann sehr, sehr schnell.
Weißt du, was ich schlimm finde, ist dieses Big-to-Fail-Ding, so, weißt du, Banken etc., Großkonzerne, ne, also was die sich erlauben können an Steuerhinterziehung, was die sich erlauben können an Steuervermeidung und was uns als kleinen Bürger, Optimierung, genau, jetzt ist ja mal im Finanzamt, dass du jetzt nach Irland gehst und 1% Steuern zahlst, die reißen doch den Arsch von links nach rechts auf, also ist doch völlig absurd, aber ein Großkonzern wie Apple, Ikea etc., die können sich das alles leisten.
Ja, vor allem während du weiter hier wohnst quasi. Ne? Du machst weiter hier deine Geschäfte und so weiter. Aber wenn das Finanzamt anruft und fragt, dann bist du in Irland. Oh nein, ich bin in Irland. Sehen Sie nicht.
Oh, ich bin in Irland.
Sehen Sie nicht die grünen Sachen, die ich trage.
Genau. Schatz, ich komme gleich auf die Weide. Ja, mach dir noch einen schönen Nachmittag. Entschuldigen Sie, es ist St. Patrick's Day hier im Moment. Wir haben November. Ja, egal. Es ist immer St. Patrick's Day bei uns. Ja. Nee, ist einfach, ja, absurd. Aber Steuer ist ein beschissenes Thema. Kein Mensch braucht das. Also natürlich, die Gesellschaft braucht das.
Ja, und ich finde Steuerzahlen auch vollkommen, okay. Ist alles super.
6%, mega geil.
Nein, ich finde auch die Steuersätze, wie sie haben, vollkommen okay. Wo, also,
Alter, die Hälfte von allem, was du hast, die Hälfte?
Ja, die Hälfte? Ich finde unsere Steuern, wie die gestaltet sind, an einer Stelle ein bisschen kacke. Und zwar, dass die Prozente, also die Sätze, wann, wo, welcher Steuersatz greift, die dürfte man meiner Meinung nach mal reformieren. Also dass jemand, der, weiß ich nicht, im Jahr 70.000 brutto verdient oder 60.000 brutto sind es, glaube ich, prozentual das gleiche zahlt wie jemand, der 20 Millionen verdient, ist irgendwie falsch gefühlt.
Das ist falsch. Und die zweite Steuerungerechtigkeit, die ich eine absolute Frechheit finde, wo ich mich immer frage, warum da damals niemand auf die Barrikaden gegangen ist und gesagt hat, habt ihr eigentlich den Arsch 5 Meter weit offen, ihr Fotzen? Ey, die Rente wird besteuert, Reinhard. Das Geld, ja. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Du hast dein Leben lang dich krumm geackert. Du hast 40 Jahre am Band gestanden. Du hast 40 Jahre in irgendeinem Büro von irgendeiner Versicherung gesessen. Du hast deine Rente angespart von 2.800 Euro im Monat. Brutto. Und netto bleibt dann davon übrig 1,8, 1,7, was weiß ich. Davon kannst du dann deinen Altersheimplatz bezahlen, aber nur 3 Tage die Woche. Den Rest der Zeit kannst du dir selber den Arsch abwischen. Ey, das ist wirklich, ich finde das obszön und pervers, dass die Rente, weil die Rente ist etwas, das bereits versteuert wurde. Da wurde bereits Lohnsteuer drauf erhoben. Warum muss das erneut besteuert werden? Das kann mir kein Mensch erklären, warum das Sinn macht. Und bis vor ein paar Jahren war das ja auch nicht möglich. Aber jetzt ist es so und alle nehmen das so stillschweigend hin, als wäre das so ein Mini-Problem. Dabei geht es da ja um Milliarden.
Ich bin mir gerade als Nicht-Arbeitnehmer gar nicht so sicher, du zahlst deine Rentenbeiträge doch nicht von deinem versteuerten Einkommen, oder? Du bezahlst sie, bevor du Steuern zahlst. Aber wie dem auch sei, ich finde, Rentenbesteuern ist auch so ein Ding, das muss man nicht machen. Das ist einfach was, das muss man nicht machen. Man sollte vielleicht eher mal gucken, dass man größeren Konzernen mal ein bisschen mehr an den Karren pisst und weiß ich nicht, vor allem den Leuten, ja, die sehr, sehr viel Geld haben, mal ein bisschen mehr Geld wegnehmen. Denn wie wir ja schon häufig gesagt haben, ist Reichtum in unserem Lande sehr, sehr ungleich verteilt. Ne? Und mit reich meine ich jetzt nicht die Leute, die irgendwie 100 oder 200.000 Euro auf dem Bankkonto liegen haben oder so. Die mögen, natürlich sind die reich, ne? Die sind nicht arm. Aber mit reich meine ich so Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, 20 Millionen auf einem Bankkonto liegen haben. Und davon haben wir genug in Deutschland.
Oder 20 Milliarden.
Ja.
Das, dann ist alles vorbei. Wenn du 20 Milliarden hast, baust du ja einfach so ein Firmenkonstrukt, dass keiner mehr versteht, wie du da durchsteigen sollst. Und dann haben die auch keinen Bock, sich darum zu kümmern, glaube ich.
Ja,
auf der anderen Seite haben wir auch schon mal besprochen, mein Anwalt sagte, selbst wenn ich mal jemanden absteche, dann kann er immer noch irgendwie mich rauskriegen. Aber Finanzamt bescheißen, bist du halt tot.
Ja.
So, das ist einfach vorbei.
Ja.
Außer du bist Manager beim FC Bayern, dann ist es halt eine sehr anstrengende Zeit mit Briefbögen falten eine ganz schlimme Übernachtung.
Ich finde Steuern zahlen vollkommen okay. Das ist für Infrastruktur.
Ja, und Steuern hinterziehen ist asozial, weil man einfach die Gesellschaft an sich betrügt.
Richtig, ist es auch. Was ich scheiße finde, ist, warum muss das so kompliziert sein? Warum muss Steuern zahlen so scheiße kompliziert sein?
Ich denke mal, weil irgendein Finanzbeamter irgendwann gesagt hat, hey, ich hätte Bock, eine Steuerberatung aufzumachen. Und dann haben die gesagt, ja, aber wenn die Finanzen, also wenn die Steuern zu einfach sind, weißt du, es muss ja auch keiner beraten werden, wie man Fernseher anschließt. Es gibt ja keine Fernsehberatungskanzlei.
Gut, es gibt bei Mediamarkt.
Ja, habe ich letztens auch, ich musste sehr lachen. Jetzt gibt es bei Mediamarkt für 79 Euro auch einen Kalibrierungsservice. Dann kommen die von Mediamarkt zu dir nach Hause und stellen dir die Farbe von deinem Fernseher ein. Sind wir im Jahr 1963? 60, Alter. Müssen die mir zeigen, wie ich hier meinen, keine Ahnung, wie ich meinen Sextanten auf mein Piratenboot benutze? Das ist ja doch total lächerlich.
Das ist, Moment, das wie? Apple TV macht das ja auch, ne? Dir dein, die Farben an deinem Fernseher einstellen. Wenn du das irgendwie mit dem, ich glaube, mit dem iPhone koppelst und dann macht er das über die Kamera oder so.
Ja, ey, geschissen drauf. Diese Voreinstellung, ja, die so ein Fernseher hat, normalerweise bei mir ist es immer Dynamik. Also bei allen Fernsehern, die ich habe, ist immer Dynamikmodus eingestellt. Finde ich immer am besten. Ist halt übertrieben bunt, aber ich mag das lieber beim Fernsehen. Muss ja gar nicht. Also wenn das Fernsehen so lasch und fahl wie die Realität aussieht, dann muss ich kein Fernsehen mehr gucken. Dann gucke ich aus dem Fenster. Ne? Wofür dann Fernsehen? Weißt du? Ich will ja das. Ja, also es geht ja, also klar kann ich auch in realistische Filme gehen, aber ich gehe ja auch in Transformers, weil es gibt keine Transformers, außer im Kino. Ne? Und dementsprechend will ich ja im Fernsehen und im Kino was erleben, was ich in der Realität nicht erlebe. Deswegen gehe ich ungern in französische Trennungskomödien, weil Trennungen habe ich auch schon erlebt, das ist ja nicht spannend, aber wenn da ein Transformer dabei ist, stell mal vor, eine französische Trennungskomödie endet damit, dass Optimus Prime auf die Frau tritt. Oder das ist der Opener, weißt du, die kommen so aus dem Scheidungsgericht, er weint, sie weint und dann sieht man einfach von hinten einfach, wie Optimus Prime ins Bild kommt und aus Versehen auf sie drauftritt und sie zu Moose macht.
Ich dachte, man sieht, wie sie rauskommt, er sich dann in ein Auto verwandelt und wegfährt.
Das würde auch gehen. Ich war die ganze Zeit Optimus Prime. Nee, und dann wird es zu so einer Art Gerichtsdrama und Optimus Prime muss sich verantworten, ob er ausgerutscht ist und er sagt, morgen hat er irgendwie Motorenöl getrunken und es tut ihm alles leid. Er wäre irgendwie jetzt auch gerade, wird nicht gut laufen bei ihm und so.
Apropos Motorenöl und große Firmen, die machen können, was sie wollen. Ich lese gerade hier bei Katwan. Du kennst Katwan, oder? Was ist denn
Katwan?
Kennst du Katwan nicht? Das ist eine App für dein Handy. Das ist eines von den Notfallbenachrichtigungssystemen, die bei dem großen Test so versagt haben. Nein, Katwan ist Katastrophenwarnung.
Das ist ja eine tolle Abkürzung, die gefällt mir aber gut.
Katwan, solltest du die auf deinem Handy mal installieren. Katwan ist doch ganz nett.
Ich dachte gerade, das wäre so ein indischer Yogi oder so. Katwan Raganeshni. Nee,
das ist Bhagwan.
So achso, ja, Bhagwan.
Katwan.
Nee, Bhagwan ist doch Kamsbäckerei. Ja. Okay, war ein schlechter Gag. Ja, komm, mach weiter.
Sehr. Du bist müde, ne? Es ist auch spät, wir haben 0.17 Uhr.
Alter, wir haben 1 Uhr nachts oder was weiß ich, keine Ahnung, ey. Mir fliegen schon die Motten vorbei und lachen mich aus, dass ich noch arbeiten muss. Aber mit dir reden, Reini, ist ja keine Arbeit.
Nein, das ist keine Arbeit. Das ist ein Genuss. Das ist so ein Genuss wie, ich habe es vorhin gar nicht zu Ende gelesen, wie Privatinzest 4 Stunden. Liebe Freunde der privaten Schlüssellochfraktion, wir haben es ja schon immer geahnt, dass unsere direkten Nachbarn perverse Schweine sind, aber diese Bilder immer schlagen dem fast nun den Boden aus. Inzest, Rentnersex, fixsüchtige Hausfrauen und das alles unter deutschen Dächern, unzensiert und ungeschnitten. Jeder hochbezahlte Pornostar könnte bei diesen versauten Fotzen in die Schule gehen. Oh Gott, wer schreibt sowas? Oh Gott.
Boah, man muss aber auch sagen, dass die Begeisterung, mit der du es vorliest, ist ja
für ne? Unsere, wenn wir nächstes Jahr nochmal mit einer Live-Show unterwegs sind, dann suche ich mal ein paar raus und zensiere die entsprechend, dass man die auf einer Bühne zeigen kann. Da können wir die mal lesen. Also, nein, zurück zu Katwan, vom Inzest zum Katwan. Hier kam die Meldung rein, um 0:02 Uhr, Berufsfeuerwehr Ludwigshafen meldet. Die Feuerwehr Ludwigshafen bittet um Beachtung. Am 2. September wurde am frühen Abend im Umfeld der BASF-Tore 12 und 13 in einem einbegrenzten Gebiet im Stadtteil Oppau, das ist der neben unserem, also neben unserem ist gut, das ist so 100 Meter entfernt, ein Niederschlag einer öligen Flüssigkeit festgestellt. Inzwischen ist die Ursache geklärt. Der Produktniederschlag entstand durch einen technischen Effekt bei dem Abfahrvorgang in einer Anlage im Werksteil Nord der BASF.
Was?
Die Analysen der BASF haben ergeben, dass es sich um ein handelsübliches Maschinenöl handelt. Das Maschinenöl ist kein Gefahrstoff, es ist nicht gesundheitsgefährdend. Der Feinstoff ist vom Hersteller als schwachwassergefährdend eingestuft. BASF entschuldigt sich bei den betroffenen Anwohnern.
Also, aber sind wir mittlerweile bei der Simpsons-Episode, wo Mr. Burns es irgendwie atomar regnen oder verstrahlt regnen lässt und dann so Fische mit drei Augen kommen und er sagt, das hat damit gar keinen Zusammenhang?
So ein bisschen, ne?
Was ist passiert? Da ist was explodiert oder ist Motorenöl gespritzt? Nee, oder wie ist es gekommen?
Nee, es gab wohl irgendwo in der Anlage einen Defekt bei der BASF und es regnete Motoröl vom Himmel.
Von wo denn? Motoröl muss ja auch irgendwo herkommen. Das kann, ja, nein,
aus der Anlage, also aus der BASF, also die BASF ist ja hier.
Ja, wie hoch schießt denn diese fucking Anlage das scheiß Motoröl? Das kann nicht weiter als 100 Meter kommen.
Die ist bewusst, wie groß die BASF ist, oder?
Nein, mir ist nicht bewusst, wie groß die BASF ist. Ich habe zu Hause keinen Schrein, den ich anzünde für die BASF. ich weiß noch nicht mal genau, was die machen. Ich dachte immer, es wäre Computertechnik, aber ich verwechsel das immer mit diesem anderen Ding, was der eine da gegründet hat. Dieser Hopp, wie heißt das denn nochmal?
Was?
Der hat doch so eine Steuerberatung oder irgendeine Software-Scheiße entwickelt. Der Hopp, Dietmar Hopp von Dingsbums.
Meinst SAP oder was?
SAP, ja, genau, ich kann halt immer nicht auseinanderhalten. SAP, genau, richtig. Aber das ist nicht das Gleiche, die machen ja nicht das Gleiche.
Nee, SAP ist Buchhaltung, also der Teufel, und BASF, BASF ist nur Chemie.
Ja, die sind gut, die meinen es gut. Ja. Da ist ja noch nie was schief gegangen.
BASF, We Create Chemistry. Die haben, das ist ein Chemiekonzern, um mal so die Größenordnung einzuschätzen, Mitarbeiter 110.000.
Wow, okay. Und was heißt BASF?
Badische Anilin- und Sodafabrik.
Ah, hast du mir schon mal erzählt. Anilin- und Soda, ich habe keine Ahnung, was das heißt.
Umsatz von 60 Milliarden.
Jo, ne? Jo, mein Gott.
Ist der größte Chemiekonzern der Welt.
Größer als Bayer?
Ja.
Oh, okay. Ich dachte mal, Bayer wäre der größte Konzern der Welt.
Nee, die BASF.
Da hat ja mein Opa gearbeitet. Ich habe ja immer davon geträumt, dort arbeiten zu dürfen.
Stimmt.
Besonders, bis sie so nett waren, ihn umzubringen mit Asbestose.
Ja.
Das fand ich wirklich erstaunlich, weil mein Opa ist ja an Asbestose erbärmlich verreckt. Und ein Jahr bevor er starb, der musste jede Woche ihm Wasser aus der Lunge gepumpt werden und so, haben wir darüber gesprochen, ob man nicht die Bayer-Werke verklagen sollte. Weil sie haben ihn offen damit arbeiten lassen, es gab Bilder, es gab Protokolle, aber seine innere Verpflichtung gegenüber diesem Arbeitgeber waren so groß, dass er gesagt hat, ich würde doch niemals den ehrenwerten Bayer-Konzern beschmutzen.
Wahnsinn.
Und Wahnsinn, ne? Ich hätte dem ehrenwerten Bayern-Konzern, könnte ich heute noch durch den scheiß Schornstein kacken, weil sie mir meinen Großvater genommen haben.
Ja,
aber sie waren so nett, meiner Oma eine, wie nennt man das, so Sonderrente zu zahlen von, ich glaube, 400 Mark oder so. Also wir haben es dann von richtig krachen lassen.
Ja, das ist halt diese Zugehörigkeit zu so Unternehmen, die war halt teilweise mal anders. Vielleicht ist das heute noch bei so hippen Unternehmen wie Google oder so oder bei Apple, dass man stolz drauf ist, da zu arbeiten. Aber früher war das ja wirklich so familienmäßig, ne? Ich meine, auch bei Krupp, also ich komme ja aus Essen, da ist ja immer noch die Firmenzentrale von ThyssenKrupp. Da nannten man die Mitarbeiter bei Krupp die Kruppianer. Weil die auch im Gegensatz zu den anderen Leuten in anderen Fabriken drumherum besondere Rechte, kann man jetzt nicht sagen, aber besondere Arbeitsbedingungen hatten im Gegensatz zu dem ganzen Rest drumherum, die für damalige Verhältnisse revolutionär waren. Sowas wie eine Krankenversicherung zum Beispiel oder dass die günstig wohnen konnten in der Nähe der Fabrik und ähnliches. Das hat natürlich die gute Familie Krupp nicht aus reiner Nächstenliebe getan, sondern weil ein gesunder Arbeiter ist ein produktiver Arbeiter und einer, der nah an der Fabrik wohnt, ist auch schnell da.
Ey, aber Reini, ne, also genau so ist es, aber wie kann das, also mein Opa war wirklich ein gebildeter Mann, wie kann ihm das nicht aufgefallen sein? Wie kann ihm nicht aufgefallen sein, dass die ganze Zuneigung seines Konzerns allein darauf beruht, so viel wie nur möglich an Arbeitskraft aus ihm rauszuquetschen und am Ende auch keine Verantwortung dafür zu übernehmen, welche Schäden die Menschen dann haben? Also es ist mir bis heute ein Rätsel, aber ich bin sowieso immer irritiert, wenn Leute mir von ihrem Arbeitgeber erzählen, als wäre es ein Freund. Also das mag es in winzig kleinen Firmen, Familienbetrieben oder sonst was geben, dass eine so tiefe, elementare Bindung an den Betrieb, keine Ahnung, wenn deine Familie seit 160 Jahren Autoreifen herstellt, gibt gar nicht so lange Autoreifen, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Und du in fünfter Generation und du liebst deinen Betrieb und deine Familie arbeitet da und da hängt ein Foto von deinem Urgroßvater und so, ja, geschenkt. Aber glaubt denn irgendjemand ernsthaft, dass ein Großkonzern, Autobauer, sonst was, Chemiekonzern, auch nur einen feuchten Scheißdreck auf seine Mitarbeiter gibt? Das ist doch totaler Schwachsinn.
Also ich glaube, dass es Unternehmen gibt, die sich um ihre Mitarbeiter kümmern und so weiter. Aber ich denke, bei richtig großen Konzernen, so alles ab Börsen notiert, ist das den meisten wahrscheinlich uns piep egal.
Ja, also natürlich, das ist jetzt keine Generalverurteilung von Arbeitgebern. Natürlich gibt es auch Arbeitgeber oder Konzerne, die sich Mühe geben, dass ihre Mitarbeiter einen halbwegs okayen Job haben, sich wohlfühlen. Aber dieses Glauben, dass man, also das ist ja insgesamt, also es gibt ein psychologisches Phänomen, mir fällt der Begriff nicht mehr genau ein, aber sehr interessant ist, wenn man Menschen sich selber einschätzen lassen soll, schätzen sich die meisten viel zu hoch oder viel zu niedrig ein. Die allerwenigsten Menschen sehen sich selbst als Durchschnitt an. Es ist für die meisten Menschen unerträglich, Durchschnitt zu sein. Das ist das Allerschlimmste. Du bist lieber ganz schlecht in irgendwas und karikierst dich selbst darin oder du bist ganz gut. Aber Durchschnitt sein will niemand. Das Problem ist, dass der Durchschnitt sich ja nur bildet aus der Menge der Personen. Und deswegen müssen Leute Durchschnitt sein. Und dieses Herausstechen aus irgendwas, dieses, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, Reinhard, von den Konzernen ja nicht. Wie kam ich denn jetzt darauf? Sag's mir doch mal.
Weiß ich nicht mehr. Wir waren eigentlich gerade bei den Konzernen.
Ja, scheiß auf die Konzerne, Reinhard. Ich wollte jetzt das erzählen. Es ist so, dass Menschen sich immer falsch einschätzen und ihre Bedeutung auch. Genau, es ging um die Bedeutungshöhe des eigenen Seins innerhalb eines Konzerns. Ja. Also sagen wir mal einfach so, wer mein Opa jetzt, also der war halt irgendwo, der hatte schon eine ganz gute Position, der war im Team, das einen Nobelpreis gewonnen hat, aber das war dann sein Vorgesetzter, Herr Ziegler, der hat den Nobelpreis gewonnen. Das Team wurde dann so in den kleinen Fußnoten erwähnt, aber er hatte immerhin eine Urkunde zu Hause und war auch mächtig stolz drauf. Aber wäre mein Opa jetzt tot am Chemietisch umgekippt, wäre halt eine Woche später jemand anderes gekommen. Das darfst du aber jemandem, der in einem so großen System arbeitet, natürlich nie sagen oder spiegeln, weil das dann seine Arbeitsleistung massiv schränkt oder einschränkt. Weil er dadurch das Gefühl bekommt, ja, ich bin doch nur ein Rädchen in diesem System und ich bin eben jederzeit ersetzbar. Ah. Wir befinden uns ja in unserem Podcast und von mir aus auch Live-Bühnenshow und so in einem unglaublich glücklichen Moment, dass wir wirklich nicht ersetzbar sind. Also klar, gibt auch zwei andere Ficker, die über Quatsch reden. Ja, aber wenn ich jetzt tot umfalle, kannst du nicht nächste Woche den nächsten Basti aus dem Keller holen und sagen, so jetzt der Bielendorfer 2.0 ist jetzt hier.
Genau,
den habe ich mir aus einer Seegurke gezogen, habe den Kopf dran gepappt.
Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass man die Show einfach weiterlaufen lässt, als Bielendorfer die Show deine Frau auf die Bühne stellt und die eine Stunde lang die Leute anbrüllt und beschimpft.
Reini, wir könnten theoretisch bei den Live-Shows in Zukunft auch einen Sack Kartoffeln mit aufgemalten Augen hinstellen statt dir. Das wäre ungefähr genauso effektiv.
Nein, solche das wäre weniger unterhaltsam.
Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es waren schöne Live-Shows, die wir hatten, Reinhard. Das war eine schöne Zeit, die wir gemeinsam mal wieder auf der Spaß Bühne gemacht. Verbracht haben. Nächstes Jahr machen wir mal eine richtige Tour, also richtig.
So richtig durch. On the
road,
ne?
Again. Dann machen wir ein Jahr.
Ja, vor allem, wir haben eine Menge Mails und so bekommen, wo wir überall hinkommen sollen. Und wir müssen wirklich mal ein bisschen rum, ne? Also wir waren jetzt eigentlich nur im und um Ruhrgebiet und irgendwie Rheinland unterwegs. Wir müssen dann, glaube ich, mal ein bisschen weiter Richtung Norden und Süden und Osten. Also fahren. Ja, Roadtrip. Wir könnten so einen Roadtrip machen.
Ja, kennst du den Film noch?
Ja, sicher. Roadtrip war großartig. Kann man sich wahrscheinlich heute nicht mehr angucken. Ich habe ihn bestimmt auch schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Von wann ist denn der nochmal?
2001 behaupte ich jetzt gerade.
Warte mal, Roadtrip.
Weiß ich aber nicht. Mit
Roadtrip ist du sagst 2000, das ist nah dran, 2000.
2000 sogar, okay. Roadtrip,
heißer Trip nach der... Ernsthaft, der hatte einen deutschen Untertitel. Der Film hieß Roadtrip im Original und in Deutschland hieß der Roadtrip, heißer Trip nach Texas. Warum? Warum?
Oh
warum braucht sowas immer so einen scheiß Untertitel? Der war ab 16 und im Kino ab 12.
Der war auf jeden Fall ganz große Scheiße im Rückblick. Also, und wie heißt er hier, der... Tom Green hat da mitgespielt, eines der großen Gesichter der frühen 2000er. Amerikanischer Komiker, so ein bisschen so ein Extremtyp, sowas, so ein amerikanischer Nils Ruf ein bisschen. Allerdings eigentlich damals ganz lustig gewesen. Hat Drew Barrymore geheiratet für ein halbes Jahr?
Hat der Musik gemacht auch?
Nein, der war Skater, der hat keine Musik gemacht. Nee.
Ah.
Du meinst Adam Green.
Okay, ja, stimmt, okay.
Und Tom Green hat Drew Barrymore geheiratet, aber nur für ein halbes Jahr, glaube ich. Und dann hat er einen absolut Alter, irgendjemand vom Hotel in Stuttgart sagt jetzt, er muss unbedingt mal ein paar Donuts fahren mit seiner beschissenen Isetta.
Ja, du bist in Stuttgart. Sorry. Das,
oh ja.
Wahrscheinlich fährt der Kosa da ums Hotel rum. Der Kosa,
ja, der fährt ja so ein ganz kleines Mini-Pucki-Bike. Das darf man ja nicht vergessen. Der darf ja noch gar nicht Autos für große Erwachsene fahren. Der hat diese rote, wie heißen die nochmal? Die roten kleinen, die man als Kind hat. Wie heißen die denn nochmal
Bobby jetzt?
Bobbycar, so als kleines Bobbycar. Was für. Ohne Scheiß, warum gibt es keine Bullen, die so eine Fotze wie diesen Typen einfach anhalten, den Führerschein vor seinen Augen abfackeln und sagen, fick dich, ich hasse solche Leute. So, Reini, zurück zum Thema. Ja. Es ist, wo war ich denn jetzt gerade eigentlich?
Wir waren bei Road Trip und du bist abgedriftet in mit Road Tom Rage.
Tom Green. Tom Green hat einen eigenen Film gedreht, wo er sogar Regie geführt hat, der namens Freddy Got Fingered. Kannst du mal übersetzen? Freddy wurde gefingert. Okay. Ja, kannst du mal googeln. Ich glaube, noch nie hat ein Film so viele goldene Himbeeren gewonnen. Ich glaube, es waren 6 oder 7 Stück. Unfassbar. Ich habe ihn mir damals über E-Mule gezogen und reingezogen. Ich saß mit 3 Freunden, die alle Tom Green mochten, vor diesem Film völlig fassungslos.
So schlimm.
Weil er wirklich in einem Maße misslungen, dass einem nicht mehr einfällt, was man dazu überhaupt sagen soll. Also er trifft, nur um dir ein paar Beispiele zu geben. Er trifft eine Frau, die im Rollstuhl ist. Er ist so eine Art Slacker-Typ, Skater, aber irgendwie verpeilt, so wie Tom Green damals halt war. Das fand man irgendwie lustig. Das war so diese Jackass-Zeit und so. Einfach so ein abgebrochener Typ. Dann trifft er eine Frau, die sitzt im Rollstuhl und die will beim Sex immer, dass er ihr mit einem Stab auf die Beine schlägt, während er irgendwie von ihrem Blowjob kriegt, dann behauptet er am Tisch, da kommt der Titel des Films her, weil er irgendwie Aufmerksamkeit haben will, dass sein Bruder von seinem Vater gefingert wurde, nein, also sexuell missbraucht wurde. Darüber wird aber sich die ganze Zeit lustig gemacht, über interfamiliären sexuellen Missbrauch, die ganze Zeit, und es wird auch nicht einmal ernst genommen. Und dann kommt so eine Szene, wo er eine Nabelschnur durchbeißt. Also es ist wirklich eine einzige Katastrophe. Es ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe.
Moment.
Und kurz danach hat Tom Green, glaube ich, eine Depression bekommen und ist nie wieder richtig aufgetaucht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich der nochmal in Deutschland irgendeine wirkliche Relevanz hatte.
Der Film hat 2002 die Goldene Himbeere bekommen. Also Goldene Himbeere für Tom Green, schlechtester Hauptdarsteller. Für Tom Green, schlechtester Regisseur. Für Tom Green, schlechtestes Filmpaar. Für Tom Green, schlechtestes Drehbuch. Und 2002 noch die Goldene Himbeere als schlechtester Film. Fun Fact am Rande, Tom Green war der erste Preisträger, der bei der Verleihung aufgetaucht ist und die wirklich entgegengenommen hat. Die Goldenen Himbeeren. Produktionskosten 14 Millionen Dollar.
Alter, warum?
Weiß ich nicht. Eingespielt an den Kassen hat er 14,3 Millionen Dollar.
Okay, also dann war es nicht mal so ein schlimmer Flop, wie man denken könnte. Nee,
profitabel wurde er mit der DVD-Auswertung. Dort wurden im Verleih 24,3 Millionen eingenommen.
Wow, okay. Dann gehörte ich zu diesen Leuten. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir da alle Bock drauf hatten. Und dass der Film, also ich bin ja offen für Scheiße, weißt du, das ist halt total okay, ich gucke gerne Scheiße, aber der war einfach schlecht Scheiße, also da war auch nichts, gar nichts Lustiges dran und ist einfach komplett abgekackt.
Die Kritiker haben zu diesem Film so etwas gesagt wie, Roger Ebert schrieb eine vernichtende Kritik, in der er ausführte, der Tag werde niemals kommen, an dem dieser Film als witzig angesehen werde. Und aus dem Lexikon des internationalen Films, Komödie von und mit Komiker Tom Green, der den knappen Handlungsrahmen zum Anlass für meist weniger gelungene und gewollt geschmacklose Späße nimmt.
Ja, das ist ja jetzt noch sehr, sehr fair formuliert. Also das
Tom Green hat danach aber noch Sachen gemacht, unter anderem 2002 Schwere Jungs. Malcolm mittendrin hat er eine Folge gemacht.
Na gut, eine Folge. Also
ja, aber Malcolm mittendrin war großartig. Dann hat er gemacht Grind, Sex, Boards und Rock'n'Roll, Bob der Butler, den habe ich zumindest schon mal gehört, Bob der Butler. Iron Sky.
Ja, aber The Coming Race, also noch irgendeine Billow-Fortsetzung.
Ja.
Und guck dir das mal an, wie krass das ist in seiner Filmografie. Bob der Butler 2005, nächster Eintrag 2016.
16. Okay, ja.
Und denkst auch so, okay.
Ja, bitter. Ja. Aber stimmt, ja, an Tom Green erinnere ich mich noch grob. Also das war in der Zeit, also so mit, das war dann
auch Gesicht,
nicht,
ja.
Das war dann der Höhepunkt seiner Zeit, ne? So mit Roadtrip.
Ja, ja, das war der absolute Höhepunkt. Da war einen kurzen Moment war der berühmt. Und das gilt ja, also die Jackass-Jungs, ey, ich meine, nicht, dass ich die bewundert hätte, weil natürlich war mir klar, irgendwie sich ein Spielzeugauto in den Arsch schieben und in eine Notaufnahme gehen, ist jetzt kein großer Job, oder sich irgendwie mit einem blutigen Huhn am Kopf irgendwie in einen Haikäfig zu schmeißen. Aber als ich 15, 16 war, haben wir uns alle die Jackass-Klamotten angeguckt, alle. Also es gab damals eine Zeit, da habe ich mit meinen Jungs immer Jackass geguckt. Ich kannte jede Folge, ich kannte jeden Darsteller da, von natürlich den bekannten Steve-O, Johnny Knoxville, aber auch die weniger bekannten, Raab himself, Ben McGarrah. Und wenn du dann jetzt mal durchgehst, wie die gescheitert sind, wie schlimm das teilweise geworden ist. Also der eine, oh mein Gott, wie heißt er denn jetzt? Hat auf der Bühne eine Flasche Whisky geäxt und sich dann totgefahren, zusammen mit einer anderen armen Seele, der beste Freund Ryan von Ben McGarrah. Ryan Dunn, ja, der eigentlich immer so einer der extremsten war. Dann Ben McGarrah ist mittlerweile sein eigener Vater geworden, wiegt irgendwie 140 Kilo, ist ein Schwerstalkoholiker. Der musste jetzt auch aus dem neuen Film, also es gibt ja jetzt einen nächsten Jackass-Film, ich glaube Jackass 4 oder 5 Ernsthaft? Oder so, sie kehren nochmal zurück, wurde Ben McGarrah vom Set gefilmt, geführt, weil er den Regisseur mit irgendwie einer Waffe bedroht hat und gesagt, er will ihn töten. Aber der hat wohl richtig schlimme Haarlos.
Ich habe Jackass früher geliebt.
Ich habe das auch wahnsinnig gerne geguckt, aber so eine seltsame Haltung dazu gehabt. Ne? So ein Scheiß wollte man ja eigentlich nicht selber machen. Sich ein Spielzeugauto in den Arsch schieben oder mit einem blutenden Huhn irgendwie in den Haikäfig springen. Aber trotzdem hat das so mit 15, 16 komplett meinen Humor getroffen.
Ja, meinen auch. Das so, man hat sich immer so gefragt, so, boah, was machen die als nächstes? Ne? Also ja. So, es gab ja auch noch damals so ein Spin-Off oder so oder Nebenprojekt Wild The Boys. Dutzend.
Oh, Wild Boys mit Steve-O und Chris Pontius, genau. Ja. Der Partyboy. Da waren halt auch Sachen bei, kennst du noch den Partyboy? Chris Pontius hatte ja so ein bisschen so eine Stripperfigur und ist doch dann immer in so einem super engen String mit so einer umgebundenen Fliege einfach irgendwo reingelaufen in so ein chinesisches Restaurant und hat gesagt, The Party Boy ist hier und hat Leute angepimmelt. Und mit 15 bin ich vor Lachen vom Stuhl gefallen. Ich glaube nicht, dass mich das heute als erwachsenen Mann noch abholen würde, aber damals fand ich es mega.
Also es sind auch Sachen, die einfach zumindest in unserer Generation so legendär gewesen sind da. Ne? Also so einzelne Stunts, jetzt nicht mal Jackass an sich als Summe, sondern so einzelne Sachen, wo jeder so, also sofort weiß und sofort wieder die Bilder im Kopf hat und einen leichten Würgereflex. Das Omelett.
Das Omelett.
Oder
ja,
wo
gut,
du,
das Omelett war natürlich auch krass.
Ich weiß gar nicht mehr, wo einer von denen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, einen Goldfisch schluckt und den dann wieder auskotzt.
Daran erinnere ich mich nicht, aber das Omelett kenne ich natürlich. Kennst du noch das fliegende wie heißt es nochmal? Das fliegende Klo?
Ja, natürlich. Wo sich, wer war es denn? War es Johnny Knoxville? In einem Dixie-Klo? In einem Dixie-Klo einmal über Kopf quasi den ganzen Scheiß aus. Boah, das war so widerlich. Aber irgendwie war das auch so. Man hat
ja, also der hat sich mit irgendwelchen Gummibändern er hat das Klo an Gummibändern festmachen lassen. Die Crew hat da wochenlang reingeschissen und dann wurde das mit so einem Mechanismus mit einem Kran in die Höhe katapultiert.
Ja.
Und er dementsprechend auch in unfassbaren Mengen an Scheiße gebadet.
Es gab 25 Folgen davon.
Funny, ey.
Ja, dass die das überlebt haben. Aber haben die sonst irgendwas anderes gemacht? Also ich meine, ein paar von denen waren...
Es gab halt so ein paar Spin-Offs. Steve-O ist fast an seiner Drogensucht verreckt. Also richtig krass. Also da war es wohl wirklich sehr eng. Den habe ich ja mal live gesehen vor 3-4 Jahren. Der hat halt die Zähne komplett neu, also und ist mittlerweile totaler Abstinenzler, trinkt nicht, raucht nicht, gar nichts mehr, lebt vegan, ist irgendwie so Tierfreund geworden. Aber so eine krasse Vermarktung wie bei dem habe ich noch nie auf der Bühne gesehen. Das fand ich richtig krass. Habe ich das nicht schon mal erzählt?
Ah, ich habe sowas also im Gedächtnis, ich glaube, ja.
Ist egal. Ich mache die mega Kurzstory. Wir kamen rein in die Show, ich war eingeladen, das heißt, ich habe nichts bezahlt und war auch okay. Er hat halt ein paar ganz geile Storys erzählt, der hat diese super raspy Voice, also der so redet Skibo die ganze Zeit, ne? Mhm. Und dann irgendwie hat er erzählt, wie er mit Kid Rock Backstage gekokst hat und Kid Rock hat halt keinen, also kokst halt nicht eine Line, sondern Kid Rock kokst einfach einen Haufen. Ja. Und der packt halt einfach einen Strohhalm in beide Nasenlöcher und geht halt einfach mit dem Strohhalm in so einen Haufen aus Kokain rein und zieht sich das so lange rein, bis gar nichts mehr geht. Und Steve-O meinte, er erzählt dann halt auf der Bühne davon, bla bla bla. Und so nach 60 Minuten dachte ich, okay, jetzt kommt Pause. Da war aber die Show zu Ende. Und dann sagt er so, jeder, der ein Bild oder ein Foto oder ein Gespräch mit mir haben will, muss ein Produkt kaufen.
Okay.
Und dann packte er auf die Bühne ein Produkt nach dem anderen. Sein Buch, sein Ernährungsplan, seine T-Shirts.
Das ist doch schon traurig,
seine
oder?
Fotos. Ja, okay, aber warte mal, es waren so 400 Leute, Clubbahnhof Ehrenfeld habe ich auch schon oft gespielt und dann haben auch jeder was gekauft und da habe ich mit dem Veranstalter, der mich ja eingeladen hatte, gesprochen und der meinte, wir machen mit dem Merch mehr Geld als mit dem Eintritt. Wow. Also wir machen nur an Büchern und Scheißdreck machen wir 8.000, 9.000 Dollar am Abend oder Euro.
Wow.
Und da habe ich gedacht, okay. Ja, kannst du ja ausrechnen. 400 Leute, jeder gibt 20 Euro für ein Buch aus. Ist schon nicht schlecht, 8.000 Euro. Und, ja. Aber ich fand die Art dieser Firma, ich würde nie auf die Idee kommen, auf dem Publikum, also vor den Leuten, zu sagen, hey, wenn ihr noch ein Foto mit ihr wollt, müsst ihr das oder das machen. Weil die haben, also erstens kann jeder auch auf der Straße ein Foto mit mir machen und es kostet nichts. Aber die Leute, die Eintritt gezahlt haben, haben ja schon ihren Teil getan. Die haben, sind ja schon zu meiner Show gekommen.
Du gibst den Leuten, wenn die ein Foto mit dir machen?
Nein, Reinhard, ich gebe den Leuten Geld, damit sie zu einer Show kommen, bei der du dabei bist. Weil deine Sexoffender-Akte ist ja mittlerweile auch ziemlich lang und es gibt viele Frauen, die nicht mehr bereit sind, Shows zu besuchen, wenn du da drauf gedruckt bist. Aber ich habe den meisten Zuschauern gesagt, ich habe ja, wie du es vielleicht weißt, mittlerweile so einen kleinen Device an deinem Bein, dass ich dir Elektroschocks geben kann, wenn es schlimm wird und notfalls bist du getasert von zwei Bühnenbeamten mit so Elektrostücken, genau. Wie
und
King
das,
Kong.
Das so, also inspiriert auch damals von Jackass. Die haben sich ja auch gegenseitig getasert, die Vollidioten.
Das war übrigens der Anfang von allem. Johnny Knoxville, der eigentlich, glaube ich, Philip Clapp heißt oder Philip irgendwas Clapp, Philip John Clapp oder so.
Genau, Philip John Clapp Jr.
Wirklich?
Ja.
Wow, okay. Philip, Johnny Knoxville, der war irgendwie, glaube ich, arbeitsloser Schauspieler oder so, keine Ahnung, was der gemacht hat. Und hat dann ein Video an MTV geschickt, wo er sich selber mit so nicht tödlichen Waffen malträtiert. Das gibt's auch noch, das können wir bei YouTube immer noch finden. Wie er im Garten steht und getasert wird und sich irgendwie eine Gaspistole ins Gesicht schießt und so ein Scheißdreck. Und daraus entstand dann die Idee Jackass, soweit ich das weiß.
Ah, witzig.
Das musst du dir mal vorstellen, was für eine Art von Bewerbungsschreiben das ist. Stell dir mal vor, du bewirbst dich bei Mc's und schickst dir einfach ein Video, wo du dir selber mit einer Schreckpistole ins Gesicht schießt. So. Hier, ich bin gut im Burger machen. Puff.
Ich kann mit Stresssituationen umgehen.
Alle sind Millionäre geworden und, John und Johnny Knoxville gehört, glaube ich, zu den Leuten, die so halbwegs da so durchgeschlittert sind. Der sieht mittlerweile uralt aus, aber
macht immer noch
für so Leute wie, ja, der hat ja auch in dem unerträglich schlechten Man in Black 2 mitgespielt. Und sind ja alles Medienpersönlichkeiten geworden, die es geschafft haben, irgendwie groß zu sein. Oder zumindest für eine Zeit lang. Ich glaube auch, der nächste Jackass-Film wird von meiner Generation wieder besucht werden.
Ja,
also
wird wahrscheinlich immer noch
sehenswert sein. Wenn ich meine Jungs mal wieder zusammenkriege, dann setze ich mich auch da hin und gucke mir das nochmal an. Ich weiß nicht, ob es den gleichen Zauber entwickelt wie im Sommer 2001, aber geschissen drauf. Ausprobieren kann man es ja.
Wird wahrscheinlich nicht genauso sein. Ist wahrscheinlich auch, wenn man sich die Sachen heute anguckt, wird es nicht mehr so gut sein, wie man es damals empfunden hat. Aber da gab es auch noch kein Internet. Ne? Also doch, es gab Internet, aber das hatte es hatte nicht den Stellenwert, den es heute hat. Ne? Also,
also es gab halt nicht 97.000 Typen, die sich irgendwie mit Blut beschmiert in einen Stierkäfig geworfen haben, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Es gab halt nur die. So, es gab so zwei, drei Alternativformate, dann kamen irgendwie die Dutzends oder so, irgendwelche bescheuerten Dänen, die irgend so einen Scheiß gemacht haben und dann halt Wild Boys und noch so zwei, drei, nennen wir es mal Derivate davon, aber Jackass war so der Start von all dieser, wie soll man das nennen, Trash-Stunt-Comedy oder so.
Die Musik alleine war legendär. Also
und mit 15 habe ich auch wirklich geglaubt, die wüssten nicht, was passiert. Ja. Also, und du kannst davon ausgehen, jetzt so lange, wie ich in den Medien arbeite, die wissen alles, was passiert, alles. Jeder Stunt, der da gemacht wird, ist 20 Mal geprobt worden und trotzdem haben die sich ja oft genug verletzt, also auch glaubhaft verletzt, so, weil die Sachen natürlich trotzdem gefährlich waren.
Ja klar, wahrscheinlich auch, ich glaube auch, dass da Sachen bei sind, wo man mal sagt, komm, das probieren wir mal aus, beziehungsweise ich denke aber auch, dass die das vorher mal in irgendeiner Form gemacht haben.
Ja, aber was für ein Popculture-Reference die da oder Einfluss die nachher hatten. Es gibt zum Beispiel eine Folge, wo sie Brad Pitt kidnappen. Brad Pitt steht vor einem Kino, das war so 2000, 2001, so die Zeit um Joe Black herum, nee, das war noch davor. Brad Pitt war zu der Zeit schon einer der größten Stars des Planeten und einer der wenigen, die es auch behalten haben. Und er steht vor irgendwie einem Kino in Hollywood und wartet und will sich einen Film angucken und war natürlich alles abgesprochen. Und dann kommen die halt mit einem schwarzen Wagen vorgefahren, quietschenden Reifen und schmeißen den auf den Rücksitz. Und haben dann die Leute gefilmt, die Polizei angerufen haben, dass Brad Pitt gerade entführt wurde. Und ich sag mal so, vor 20 Jahren konntest du so eine Nummer noch bringen. Also die haben natürlich vorher die Polizei informiert, damit da kein Großeinsatz losgeht, aber trotzdem allein, dass das möglich war, ich glaube, das würdest du heute bei keinem Sender der Welt annähernd durchkriegen. Selbst wenn du es drehen würdest, würden sie es nicht zeigen, weil das einfach so gefährlich ist, dass es auf Nachahmer trifft und so. War ja bei all diesen Sachen immer so. Da waren ja Sachen bei, keine Ahnung, Bam Margera ist mal von seinem Skateboard gerutscht, da sind sie so eine Straße runtergerast. Und ist gegen Stein geprallt und hat sich einfach den Steiß, also den Arsch gebrochen. Und dann haben sie das Bild gezeigt von seinem Hintern. Und da war einfach kein Knochen mehr ganz. Also war einfach komplett ein ganzer, also alles, was so im Arschbereich ist und die Hüfte, war hin. Und dann denkst du so, krass, also sich das anzutun, heftig. Also da waren wir dann doch ein bisschen feiger in dem Alter. Übrigens, Reini, weißt du, was ich letztens gesehen habe? Wusstest du, dass wir bei Spotify Platz 2 der Gaming-Podcast sind?
Ja, zu Recht. Wir sind ja auch ein... Ja, aber ey,
Ja, das sind irgendwelche... Nein, aber ganz ehrlich, ich wollte mir heute mal nicht Stay Forever geben und bin dann verschiedene Podcasts durchgegangen und denk so, Sekunde, was sind 4? Ein Gaming-Podcast? Okay, cool. Ja, gut. Und habe ich mich gefreut, aber dann... habe ich versucht, einfach nur einen Podcast zu finden, wo sie über aktuelle Spiele labern. Und zwar ein Spiel nach dem anderen, wie bei Stay Forever. So, gehen hin und nehmen Psychonauts 2 und erzählen mir was dazu. Findest du nicht?
Was sind mit so einem Plauschangriff oder so?
Kenne ich nicht, aber ich war dann bei Start and Select mit Gronkh, fand ich alles ganz gut, aber nach 15 Minuten ging es immer noch nicht ums Spiel. Und dann, ich möchte gerne was über das Spiel hören. Nebenbei, wir waren ja Gäste, Reini.
Oder was, ja, Moment, bevor wir auf Dings zurückkommen, was ist mit Almost Daily? Gab's doch auch mal. Auch ein Podcast. Kenn ich auch nicht. Almost Daily ist, ich weiß nicht, ob der wirklich regelmäßig erscheint oder
der heißt Almost Daily und erscheint nicht regelmäßig?
Nein, nein, Almost Daily erscheint regelmäßig. Ich überlege gerade, von wem der nochmal war. Ob der von den Rocket, der Plauschangriff war, glaube ich, von den Rocket Beans. Gibt's auch schon ewig. Almost Daily ist mittlerweile bei Folge 467.
Okay.
Ich glaube, der war der auch von den Rocket Beans oder von Mitarbeitern der Rocket Beans? Auf jeden Fall, ich glaube, der war. Nee, Almost Daily ist auch von den Rocket Beans gewesen. Aber war der Plauschangriff nicht auch von den Rocket Beans? Ich weiß es nicht. Ich bin zu lange raus. Also ich habe irgendwann mal auch eine ganze Zeit lang Spiele-Podcasts gehört. Nee, Plauschangriff ist auch von Rocket Beans. Beide. Kann man beide hören. Sind beide ganz so gut. Plauschangriff ist, glaube ich, nicht zwingend nur Spiele, da geht es auch um Filme und so weiter.
Nein,
und
aber
so weiter.
Ich will einfach einen Podcast, wo sie ein Spiel nehmen, aktuelles oder von mir auch aus älteres Spiel, nur über dieses Spiel labern. Ich will halt nicht hören, ob vorher die Jalousien von Gronkh auf seine Videospiele scheinen und ob die Sonne dann zu warm ist oder so. Da haben die 10 Minuten drüber geredet, da habe ich gedacht, nee, komm, jetzt höre ich was anderes. Ich möchte gerne über das Spiel. Stay Forever finde ich sehr angenehm, man erfährt ein bisschen was über die beiden, aber einen Großteil der Zeit sprechen sie über diese Spiele. Und wir waren Gast bei Stay Forever, bei Gunnar und Christian oder Herrn Schmitz, wie ich ihn nenne. Und das war sehr schön. Sie haben jetzt irgendwie 10 Jahre Stay Forever gefeiert und wir waren unter anderem, durften wir auch dabei sein, ja, als Gastbeitrag, Reini.
Genau, wir durften einen 10-Minuten Gastbeitrag zu Alien vs. Predator machen in der aktuellen Folge von Stay Forever. neben anderen großartigen Podcasts.
10x10 Filmumsetzungen hieß die Folge, genau. Und die könnt ihr euch auch mal anhören. Vielen Dank an Gunnar und Christian. Gunnar hat auch unseren Podcast-Namen gelobt, da habe ich mich gefreut. Christian Schmidt hat dagegen gehalten, ernsthaft, also ihm gefiel er offensichtlich nicht. Aber ja gut, ist ja auch nicht für jeden was, ne? Wir sind halt nun mal nicht, wir sind Reini, wir sind nicht Haribo Goldbeeren, wir sind Lakritze, wir sind einfach was, das magst du oder das magst du nicht, ne? Wir sind Ingwer, wir sind einfach gut gelaunt, aber trotzdem pervers. Ingwer
ist ekelhaft. Aber hast du mal geguckt bei den Podcasts, die sonst noch so bei 10x10 drin waren? Ich glaube nämlich Almost Daily ist auch nicht nur Spielezeug, ich glaube, das ist auch alles Mögliche. Aber bei den 10x10 waren ja noch andere Podcasts mit dabei und da sind definitiv welche dabei, die Spiele-Podcasts sind. Der GameStar-Podcast.
Den habe ich mir heute angehört, auch wenn die eine etwas komische, also da ist ja der uralte Chefredakteur irgendwie, redet noch und der hat eine lustige Stimme, er klingt so ein bisschen wie ein lustiger kleiner Troll. Ich habe ja seit 20 Jahren lese ich die GameStar, 25 Jahre, ich habe die noch gelesen als Mick Schnelle, ein Mann, der aussah wie, naja, ein bisschen wie ein Kürbis mit grauen Haaren, so Flugsimulation Falcon 4.0 getestet hat und Grand Prix Legends, das war damals ein Rennspiel, eins der ersten mit physikalisch korrektes Rennspiel aus den 30er, 40er Jahren, so mit so alten Rennfahrzeugen, da habe ich mir das gekauft und ich bin wirklich ungelogen nicht über die erste Gerade hinausgekommen. Weil das waren halt alles Wagen ohne ABS, ohne sonst was. Das war jetzt nicht so Formel 1, sondern es waren halt diese alten Silberpfeile. Und das war realistisch, aber man konnte es überhaupt nicht fahren, war eine Katastrophe.
So ging es mir beim ersten Gran Turismo, weil ich erinnere mich noch dran, das erste Gran Turismo auf der PS1 gespielt zu haben.
Mit der Fahrprüfung.
Ja, genau. Und Gran Turismo war ja nicht also war nicht direkt gedacht so als Arcade-Spiel, sondern eher als Fahrsimulation. Ja, das heißt auch, wenn du irgendwie mit Vollgas auf die Kurve zugefahren bist und dann einfach nur stark eingelenkt hast, dann bist du nicht um die Kurve gefahren, sondern das Auto hat sich gedreht. Das war im Gegensatz zu anderen Spielen, die man zu der Zeit so als Rennspieler hatte, schon deutlich, deutlich schwerer, was die Steuerung angeht. Und hat mich damals im ersten Moment abgeschreckt.
Ja, die waren super schwierig. Das war richtig, richtig schwierig und aber das fand ich noch, also im Verhältnis zu Grand Prix Legends ging das noch. Der Grand Prix Legends war an der Grenze zu unspielbar, wo du wirklich so dachtest, ey, das meint ihr doch nicht ernst, das ist ja unerträglich. Aber gut, ne, das gehört nun mal bei diesen, Falcon 4.0, von dem ich eben sprach, von Mick Schnelle, hatte ein 300-seitiges, also da ging es ja halt um Jetfliegen und zwar so realistisch wie möglich, 300 Seiten Handbuch dabei und du musstest wissen, was da drin steht. Und dann denkst du so, Alter, ich will doch nicht zum Jetpiloten bei der Bundeswehr ausgebildet werden. Also krass.
Ich erinnere mich damals noch an ein Spiel für den Amiga 500 F19 oder so, wo du so eine ausgeschnittene Pappschablone über die Tastatur legen musstest, weil du das Spiel wirklich mit der kompletten Tastatur einfach gespielt hast.
War ein bisschen anders als heute.
Ich glaube, wenn du noch Spiele-Podcasts suchst, dann kannst du auf jeden Fall mal noch in den einen oder anderen reinhören, der noch in diesem 10x10-Rahmen-Ding drin war. Irgendwie Spiele-Veteran wäre, glaube ich, noch was zu alten Spielen. GameStar hast du ja schon gemacht. Ich glaube, Plauschangriff, den kannst du dir auf jeden Fall mal anhören von den Rocket Beans. Ich weiß gar nicht, was haben wir da sonst noch so gehabt? The Pot? Weiß nicht, habe ich eh gesagt Pot, auch noch
ja,
nicht
Ja, stimmt, gehört. Die waren auch dabei, ne?
Ja. Es sind definitiv, denke ich, ein paar bei, wo man mal reinhören kann, wenn man irgendwie Podcasts für Computerspiele sucht.
The Pod. Okay. Ja, also war auf jeden Fall, Stay Forever ist sehr empfehlenswert und für uns war es eine Ehre, dabei zu sein.
Ja, wir haben uns sehr gefreut.
Wir haben uns sehr gefreut und es war sehr schön. Ach, Reini, wir erleben so besondere Dinge in unserem Leben. Soll ich dir noch ein Spiel empfehlen?
Ja, bitte. Und Musik.
Slay the Spire empfehle ich dir diesmal.
Kannst du das bitte nochmal langsam?
Ach, fick dich, Remford. Slay the Spire.
Okay,
fick
worum
dich,
geht's da?
Fick dich, Remford, da kommt kein S drin vor. Nee, sowas wie fick dich ins Knie, Remford, heißt das so viel wie. Es ist ein Kartenspiel, aber ein sehr gutes Kartenspiel. Ein Deck-Building-Game, also man baut ein Deck und kämpft dann gegen Monster in einem Dungeon. Spiele ich schon, mittlerweile musste ich feststellen, beim iPhone wird angezeigt, wie viele Stunden, 87 Stunden habe ich da mittlerweile drin versenkt. Und das Problem ist, ich habe es auch schon auf dem PC gespielt. Es macht süchtig, es kostet glaube ich einen Zehner und es lohnt sich. Also sicherlich, das ist eine der besten Sachen, die es bei iOS gibt.
Also bei Steam kostet es 21 Euro.
Ja, ja, das ist sogar teurer. Also bei iOS ist es billiger, wird immer wieder mal, gibt es das im Sale für billig Geld, aber lohnt sich. Also ist auf jeden Fall so ein Spiel, was für immer auf dem Handy bleibt und wo, was auch nie endet, Spaß zu machen, weil die Durchläufe sind maximal eine Stunde lang, wenn du es schaffst. Du schaffst es aber vielleicht bei jedem 50. Durchlauf und das Spiel selbst ist eigentlich sehr simpel. Also du baust dir halt über einzelne Spielrunden gegen Monster ein Deck zusammen mit Karten mit verschiedenen Eigenschaften. Und das Wichtige und Spannende ist halt, die bestmögliche Synergie zwischen diesen Eigenschaften zu finden.
Ist das dann so wie Hearthstone?
Ein bisschen so, aber du spielst halt nicht gegen jemanden, der auch Karten ausspielt, sondern du spielst dich halt durch einen Dungeon und die Gegner haben halt Lebenspunkte, die du einfach runterspielst dann und die haben verschiedene Möglichkeiten, dich anzugreifen. Es ist ein bisschen wie Hearthstone, aber es findet nicht gegen Computergegner, gegen menschliche Gegner, sondern gegen Computergegner. Und ich finde es sehr befriedigend. Slay the Spire, große Empfehlung von mir. Möchtest du auch ein Videospiel empfehlen, Rainer?
Ich habe letztens nach langer, langer Zeit mal wieder ein bisschen was gespielt. Nicht viel, aber ich habe GTA 5 mal angefangen, weil ich das bis jetzt noch gar nicht gespielt hatte.
Das ist natürlich schon ein Insider-Tipp. Also da werden viele Leute sagen, GTA 5, was ist denn das?
Ist die Frage, ob man sowas gerne spielt oder nicht, ne? Also diese Art von Spiel gerne spielt. Also Open World und so.
Klar ist das die Frage, aber grundsätzlich kennt ja jeder, also dann ist ja jetzt kein Spiel, für das du eine Empfehlung abgeben
musst. Nein, natürlich nicht. GTA 5 kennt jeder, aber ich habe auch nichts, wofür ich gerade irgendwie eine Empfehlung groß abgeben könnte, weil ich in letzter Zeit wenig gespielt habe. Wenig bis gar nichts. Dann spiele ich immer die Spiele, die mir aufgenötigt werden, die dann aber doch sehr gut sind, sowas wie Super Mario Galaxy.
Oh ja, wer hat dir das denn aufgenötigt?
Ich weiß nicht, irgendein Arsch.
Dein geliebter Freund Basti Bärchen hat das gemacht. Nee, aber, und hat er recht damit gehabt, dass dieses Spiel ein absolutes Obermeisterwerk ist?
Super Mario Galaxy ist wirklich schön, weil es mal ein wirklich anderes Mario ist.
Ein anderes Mario, das hast du gesagt. Und unter anderem in den Hitlisten der besten Marios immer auf Platz 1 oder 2.
Ja.
Also zu Recht.
Ja.
Ein Meisterwerk.
Das, die Rahmenstory ist wie immer bei allen Mario-Spielen so für den Arsch, aber
ja gut, aber geht ja auch keiner hin und will, also weißt du, das ist ja unbedeutend. Ja, also keiner sagt, Prinzessin, ich will jetzt nicht Schindlers Liste haben, wenn es um Prinzessin Peach geht, sondern es ist ausreichend.
Ja, es ist halt so, ne, sammelt Sterne damit uns. Also ich habe immer ein bisschen das Gefühl, Super Mario, die Leute, die das gebaut haben und auf die Idee gekommen sind, haben so einen durchgehenden Drogenrausch, ne? Du sammelst Sterne du sammelst Sterne, um eine Prinzessin zu retten, die in verschiedenen Galaxien unterwegs ist und dir wird von Pilzen mit ihrem Pilzraumschiff geholfen. Also mehr Drogen geht doch nicht, oder?
Ja gut, das ist natürlich, das haben sich Japaner ausgedacht, also dass Mario nicht noch einen Oktopusarm aus dem Arsch wächst und irgendwelche Frauen befingert.
Dafür fehlen da aber Tentakel, reichlich
sehr
Tentakel.
Ja, wenig Tentakel, also dementsprechend muss man sagen, also für Japaner eigentlich ziemlich bodenständige Geschichte, nicht?
Ja, aber Super Mario Galaxy, sehr, sehr empfehlenswert, super Spiel, damals für die Wii, glaube ich, erschienen, aber jetzt als, Remake ist es nicht, sondern einfach nur in so einem Dreierpaket auch für die Switch zu haben. Und auf der Switch sehr gut spielbar, also man braucht nicht die Steuerungseigenschaften der Wii-Controller von damals.
Zwingend. Da hast du exakt recht, also ein sehr gut spielbares Spiel, große Empfehlung. Spielt das.
Ja. Möchtest du noch Musik empfehlen?
Ja, ich glaube, ich habe ihn schon so oft empfohlen, aber ich höre im Moment ja immer noch Brian Fallon von Gaslight Anthem. Gaslight Anthem.
Gaslight Anthem. Du willst es aber auch, ne?
Halt die Schnauze, du willst aber auch. Weißt du was? Ich tue einfach Radiohead drauf. Radiohead bist du nie falsch. Mit ihrem wunderbaren Hit House of Cards. Der kommt auf unsere Playlist. Reini, was für eine geschmacklose Kackscheiße. Den habe ich schon mal drauf getan.
Ich schwanke gerade ein bisschen. Ich könnte ja anlässlich meiner Operation, hätte ich gedacht, sowas wie Laserkraft mit ich will noch ein bisschen tanzen.
Das ist doch lustig.
Ja, das ist witzig.
Da habe ich sogar mal zugetanzt. Ja. Kannst du denn jetzt deinen Schwanz sehen seit neuestem? Ich tue Steppin' Razor von Sublime drauf. Ein sehr ungewöhnliches Lied, wo es um Drogenmissbrauch geht.
Ja, ich kann jetzt sogar die Spitze sehen. Das war vorher schwierig, weil die ja so weit weg ist.
Oh Gott, Rimpf. Ja. Also bist du zufrieden mit deiner Laseroperation?
Super zufrieden. Also habe ich gestern mit Nikolas im Minkorrekt-Livestream schon ein bisschen drüber geredet. Finde ich sehr zu empfehlen. Mittlerweile habe ich auch nicht mehr das Gefühl, die halbe Sahara im Auge zu haben. Ist angenehmer und es ist nicht mehr so anstrengend. Also in den letzten Tagen war es noch ein bisschen anstrengend, lange auf den Monitor zu gucken, also auf irgendwelche Lichtquellen. Das hat ein bisschen Kopfschmerzen nicht, aber so nach 2 Stunden am Rechner sitzen ist irgendwann, verschwimmt alles nur noch, ist nicht so geil, aber das ist heute auch schon anders, also heute ist schon deutlich besser und die OP ist jetzt gerade mal 8 Tage her.
Also, ja, das Auge muss sich von so einem Eingriff halt auch erholen, ne? Das ist ja alles aber extrem. Also
die OP an sich, wie du schon sagst, eine Geschichte von ein paar Minuten. Du spürst nichts, weil deine Augen eh betäubt sind und die Tage danach siehst du ein bisschen verschwommen, hast das Gefühl, halt Sand im Auge zu haben hin und wieder, aber das geht auch dann relativ schnell wieder weg. Also nach 2-3 Tagen ist das weg und dann ist eigentlich gut.
Also ich war erstaunt, wie wenig Nebenwirkungen das hat, wie unfassbar schnell die OP geht. Also es ist wirklich ein Augen, also du fragst dann, ja, wann fangen wir denn an? Und dann sagen die, ja, wir sind fertig. Ja. Also das fand ich wirklich beeindruckend. Und dafür, dass es ja dein Leben wirklich fundamental verändert. Also ich habe so viele Jahre lang so schlecht gesehen. Und ja, hat 3.000 Euro gekostet, aber das waren die bestinvestierten 3.000 Euro meines Lebens.
Oh, dann hast du es aber billig gehabt.
Ja, ich hatte ja einen Kassenvertrag, weißt du, das war ja alles.
Ach so, bei dir hat das
so ein alter PlayStation 1 Leser.
Verstehe.
Ja, war so ein alter PlayStation, also eigentlich ist die Ärztin gekommen, hat eine PlayStation 1 genommen, hat da die CD rausgenommen, da war noch diese Demo-Disc mit dem Dinosaurier, weißt du, wo man den T-Rex laufen sehen konnte.
Hat da mit 5 auf deinen halt Kopf eingeprügelt und dann.
Genau, und dann zack, ein paar Minuten später habe ich wirklich gar nichts mehr gesehen, war super gut. Ja. Am nächsten Morgen bin ich nicht blind aufgewacht. Toll, tolles Ergebnis. Bin ich sehr zufrieden mit. Also lasst euch die Augen lasern, Laserkraft 3D. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Reini, ich küsse deinen haarigen, stinkenden, wahrscheinlich mit Fischmeck-Resten, mit Fischresten besetzten Bauchnabel. Es war wieder schön, dich zu hören.
Jetzt ist mir widerlich schlecht. Ich gehe mir jetzt ein Omelett machen. Hab noch einen schönen Abend. Wir sprechen uns die Tage.
Tut mir leid, dass ich ein bisschen müde war, meine Lieben. Papa hat lange gearbeitet. Der Remfort, der macht ja nichts. Aber weißt du, ich muss ja ranhalten. Ich bin Erwerbsarbeit.
Du bist einfach so ein dummes Schwein. Geh in dein Hotelzimmer, lass dir Zimmerservice kommen und dann spiel noch ein bisschen Slay the Spire, du Pisser.
Schüttel dir mal einen auf Spermaklinik 1. Gute Nacht, mein Schatz. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Gelacht, aber unter meinem Niveau.